Der Fußballkommentator Spezial unter der Woche, wie ihr es ja mittlerweile auch schon gewohnt seid. Ja, auch diese Woche war ein bisschen was los. Wir hatten ja die Halbfinalspiele zum DFB-Pokal. Da gab es am Dienstag in Saarbrücken das Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern. Und gestern Abend gab es dann Bayer Leverkusen gegen Fortuna Düsseldorf. Das sind schon mal zwei Themen für heute. Dann natürlich den Ausblick auf den 28. Spieltag mit meinen Tipps zu dieser Runde. Aber bevor wir mit all dem beginnen, möchte ich noch ganz kurz nochmal zurückgehen auf den Blog, auf den Spieler des Monats. Das war ja für März Serhou Guirassy. Ich habe ja auch dargelegt, warum er und nicht zum Beispiel wieder Florian Wirtz, der es mindestens genauso wieder verdient gehabt hätte. Aber Guirassy war in dem Monat für den VfB Stuttgart noch ein bisschen mehr entscheidend, war an vielen Aktionen beteiligt, hat 5 Tore in 4 Spielen gemacht, war immer mannschaftsdienlich, hat ein gutes Auge und ist für diese Stuttgarter Mannschaft mindestens genauso wichtig wie Florian Wirtz für Bayer Leverkusen und deswegen gaben in dem Fall halt die mehr erzielten Tore und die Wichtigkeit für das Team nochmal den Ausschlag. Natürlich ist Florian Wirtz für das Team in Leverkusen sehr, sehr wichtig, vielleicht sogar der wichtigste Mann, aber mit seinen Nebenleuten ist er natürlich nochmal ein bisschen stärker besetzt als in Stuttgart und deswegen denke ich, dass der Sieg von Serhou Guirassy im März absolut seine Berechtigung hat. Wo ich nicht so ganz froh bin darüber, obwohl ihr natürlich das Recht habt auf eure Meinung, die nehme ich euch auch nicht weg, ist die Resonanz, dass ich mir quasi sozusagen erlaubt habe, Nico Schlotterbeck in den erweiterten Kreis der Nominierten für den Monat März zu nehmen. Und da möchte ich nochmal ganz klar sagen, das ist kein Sympathiewettbewerb. Es geht nicht darum, wer war am sympathischsten. Nein, es geht darum, wer hat am besten gespielt. Und im Monat März hat Nico Schlotterbeck von 4 Partien 3 als gut, eine sogar als herausragend gespielt. Und es war eigentlich nur die Partie gegen Eintracht Frankfurt, wo er abfiel, die verhindert hat, dass er sogar noch größere Chancen gehabt hätte für den Monat März. Hier geht es also jetzt nicht darum, eine ganze Saison zu bewerten und zu sagen, na, der hat die ganze Saison schon schlecht gespielt. Wenn er jetzt 4 Spiele am Stück im März gut spielt, spielt das gar keine Rolle. Doch, das spielt auf jeden Fall eine Rolle, vor allem, wenn es darum geht, einen Spieler in einem gewissen Monat auszuzeichnen. Und da führt kein Weg an Leistung vorbei. Und da war auch Nico Schlotterbeck mit dabei. Und es tut mir leid, wenn euch das vielleicht stört oder ihr darüber lacht. Das könnt ihr gerne tun. Aber hier geht es nach Leistung und nicht nach Sympathiewerten. Und deswegen war auch Nico Schlotterbeck berechtigterweise in diesem weiteren Kreis. Das in eigener Sache wollte ich nochmal betonen. Also, dass diese Bewertungen wirklich auf Leistung basiert und nicht auf der Person oder wie sympathisch man sie am Ende findet oder auch nicht. Dann wollte ich auch ganz kurz ein bisschen auf das eingehen, was die Transfers in dieser Woche betrifft, vor allem den Transfer von Dingchi. Und das ist schon mal eine ganz interessante Sache. Der ist ausgeliehen von Werder Bremen an den 1. FC Heidenheim und die Kaufoption wird gezogen vom SC Freiburg. Ja, auch sowas kann passieren, dass ein Spieler ausgeliehen wird und im Endeffekt noch nicht mal von dem aufnehmenden Verein dann gekauft wird, sondern von jemand anders. Und das ist auch ein bisschen verständlich. Ich glaube, das Gesamtpaket ist für den 1. FC Heidenheim einfach zu teuer eventuell. Das wird wohl auch einer der Gründe sein. Und natürlich rein sportlich gesehen und von der Attraktivität her ist ein Wechsel nach Freiburg auch nicht zu verachten. Nun, warum ist das so interessant? Aber in dieser Woche auch einen weiteren Abgang wohl in Bremen gehabt hatte. Woltemade hat anscheinend, und es sieht auch so aus, als wenn es wirklich so wäre, schon in Stuttgart unterschrieben. Das heißt, Werder Bremen verliert innerhalb kürzester Zeit 2 sehr talentierte Spieler. Wo man sich natürlich fragen muss, wie kann sowas passieren? Wie können diese 2 Spieler so durchs Raster fallen? Oder wie ist es möglich, dass sie nach einer starken Saison, so wie jetzt in Heidenheim, Woltemade, gut in Bremen, kommt nicht ganz so oft zum Zug, aber trotzdem ein sehr talentierter Spieler, der in Bremen groß geworden ist. Was ist los in Bremen, dass diese Spieler lieber woanders hingehen? Natürlich kann man jetzt sagen, die sportliche Perspektive, wenn du ein Angebot hast von besser klassierten, platzierten Vereinen. Ich meine, ein Woltemade ist natürlich auch interessiert daran, in einem Verein zu spielen, wo er eventuell auch Einsätze dann in der Champions League bekommt. Dingchi wird in Freiburg auch jede Menge Herausforderungen finden. Es wird sich für ihn auch eventuell lohnen, in Freiburg zu spielen. Auch da kann man davon ausgehen, auch wenn Christian Streich nicht mehr da ist, dass der Weg weitergegangen wird. Und deswegen bleibt der SC Freiburg auch für Talente weiterhin eine interessante Adresse. Und da muss man vielleicht den Bremern den Vorwurf machen, dass sie ihre Hausaufgaben nicht ganz so gut gemacht haben oder vielleicht nicht das richtige Auge, das richtige Händchen bewiesen haben. Aber es könnte auch ganz einfach darauf hindeuten, dass man von der Entwicklung von Werder Bremen vielleicht nicht so ganz, wie soll ich das jetzt ausdrücken, überzeugt ist als Spieler, dass man eher jetzt auch die letzten Partien ja wieder gesehen hat, dass es in Bremen halt eher wieder in die andere Richtung geht, nachdem der Klassenerhalt mehr oder weniger sicher ist. Dann ist es natürlich für die Spieler auch nicht so toll, wenn sie auf der Bank sitzen oder verliehen werden. Auch das zeugt nicht unbedingt von Vertrauen. Was am Ende jetzt die wirklichen Gründe sind, das erschließt sich mir natürlich jetzt auch nicht. Ich bin nicht in Bremen dabei bei den Sitzungen. Ich weiß nicht, was Baumann entscheidet. Ich weiß auch nicht, wie Ole Werner diese Dinge sieht, aber auf jeden Fall ist es schon interessant und es erregt halt Aufmerksamkeit, wenn zwei solche Talente quasi zeitgleich Werder Bremen verlassen. Ist das natürlich kein positives Zeichen und da gibt es in Bremen bestimmt auch Diskussionsbedarf und da muss man in Zukunft, was Talente betrifft, vielleicht auch das eine oder andere vielleicht auch anders machen. Gut, natürlich kann man auch sagen, wenn die Champions League ruft, wenn das Geld ruft, dann wird es ein bisschen schwieriger, aber es sind bekanntlich ja auch nicht die einzigen Kriterien, die einen Spieler zu einem Vereinswechsel verleiten oder führen. Ja, so viel auch noch dazu, weil das eben unter dieser Woche ein relativ interessantes Thema war und auch relativ viel Aufmerksamkeit generiert hat. Dann kommen wir zu den beiden Partien des DFB-Pokals, des Halbfinals. Und man muss vorweg sagen, richtig spannend war es eigentlich in keiner der beiden Partien. Wenn man überhaupt von Spannung reden konnte, dann zumindest noch in Saarbrücken. Da gab es ja Spannung auf mehreren Ebenen. Ist der Platz bespielbar? Ja, weil es halt nicht geregnet hat. Nein, weil er am Ende ja dann doch nicht so ganz toll bespielbar war. So ein richtiger Acker. Man hat auch gesehen, wie die Bälle aufgeschlagen sind. Auch bei den Gegentoren, die Saarbrücker schlucken mussten, war der Platz dann auch mit ein Grund, aber das liegt in der Natur der Sache. Der Platz ist gleich gut oder gleich schlecht für beide Teams. Man muss die Situation halt so nutzen, wie sie zu nutzen ist. Und das haben die Lauterer halt gemacht und haben natürlich dann auch von einem Fehler vom Torwart profitiert, um 1-0 in Führung zu gehen. Danach ein Kopfball, der irgendwo in der Mulde landet und dann für den Torwart unhaltbar wird zum 2-0. Zur Pause stand es 0-0. Bis dahin war es eigentlich kein richtiges Fußballspiel. Beide Mannschaften haben sich neutralisiert, was man in einem Halbfinale eines DFB-Pokals natürlich auch absolut nachvollziehen kann. Beide Mannschaften hatten da einen sehr großen Erfolg vor Augen, dass man den nicht einfach so aufs Spiel setzt, indem man einfach mal drauf losspielt, ist auch schon ganz klar. Mein Kaiserslautern und vor allem auch Saarbrücken erreichen nicht jeden Tag ein Pokalfinale. Und da kann man dann natürlich auch schon nachvollziehen, dass es da ein bisschen mit angezogener Handbremse auch geht. Auch Friedhelm Funkel, der nicht zu viel Risiko gehen wollte. Man weiß ja, wie das in Saarbrücken enden kann. Die haben ja mehrere Überraschungen hintereinander geschafft, in diesen Pokalrunden, um dieses Halbfinale zu erreichen. Und schon klar, dass auch da Kaiserslautern nicht ins offene Messer laufen wollte. Und so hat man in der ersten Halbzeit, wie gesagt, kein richtiges Spiel gesehen. In der zweiten Halbzeit wurde es schon besser. Da suchten auch beide Mannschaften mehr oder weniger auch mal den Weg zum Tor. Ja, nach dem 0-1 durch diesen unglücklichen Treffer, ja, da war es dann natürlich auch so, dass von Saarbrücken ein bisschen mehr kommen musste. Man muss allerdings auch sagen, dass von Saarbrücken nicht so viel mehr kam. Auch deswegen, weil Kaiserslautern das eigentlich auch ganz gut wegverteidigt hat und auch kaum was zugelassen hat. Und dann mal nach dem 0-2 war der Drops eh einigermaßen gelutscht, auch wenn man den Saarbrückern gut halten muss, dass sie nicht aufgegeben haben. Sie haben es dann nochmal versucht, aber im Endeffekt mehr als eine klare Torchance haben sie sich dann auch nicht mehr erspielt und am Ende jubelt halt verdient der erste FC Kaiserslautern, der tatsächlich jetzt im Mai im Finale des DFB-Pokals steht und da wird auf jeden Fall was los sein. Die Fans sind mobilisiert. Es ist quasi so, wie wenn man den Betze dann an dem Tag nach Berlin versetzt und da wird auf jeden Fall die Hölle los sein und da wird die Mannschaft die Unterstützung bekommen, die sie auch in diesem Finale ganz bestimmt brauchen wird. Weil wenn wir auf den Gegner schauen, ist es erwartungsgemäß bei Leverkusen geworden, die wieder demonstriert haben, wie unscheinbar, so unfassbar stark sie in dieser Saison sind. Fortuna Düsseldorf konnte nie atmen, wurde regelrecht an die Wand gespielt und war mit dem 3:0 zur Halbzeit eigentlich noch einigermaßen gut bedient. Es hätte auch 4-5 oder 6:0 stehen können. Die Leverkusener, das muss man lobend erwähnen, haben dieses Spiel von Anfang an ernst genommen, haben es so gespielt, wie man ein Halbfinale auch spielen muss. Sie haben genauso gespielt, wie sie auch in der Bundesliga spielen, voll konzentriert, viele Pässe, viel Druck nach vorne, immer wieder die Spitzen gesucht, und da gab es ja nicht nur Schick, der ja mehr oder weniger abgemeldet war gestern Abend, aber dann hat man dann auch eben halt noch Frimpong, und man hat Florian Wirtz und später auch noch Nathan Teller. Also Bayer Leverkusen hat gestern alle Register gezogen und Fortuna Düsseldorf mit 4:0 abserviert und nach Hause geschickt. Und wie schon gesagt, auch dieses 4:0 ist für Fortuna Düsseldorf fast schon noch ein Erfolg, weil es hätte auch viel schlimmer kommen können. Allerdings einen Vorwurf an Fortuna Düsseldorf zu machen, wäre völlig ungerecht und wäre auch gar nicht angebracht. Wo soll ein Zweitligist die Mittel herhaben, Leverkusen zu gewinnen, wenn die allermeisten oder quasi alle Bundesliga-Vereine diese Mittel bisher nicht gefunden haben? Und dann kann man ja nicht davon ausgehen, dass jetzt da ein Zweitligist kommt und auch noch in Leverkusen, in der Bay-Arena, Bayer Leverkusen tatsächlich gefährlich werden kann. Und so ist es dann gekommen, wie die meisten von uns oder fast alle von uns auch gedacht haben. Es war sehr einseitig, es war eine Demonstration von Bayer Leverkusen, und am Ende standen sie dann völlig verdient und souverän in diesem Finale oder stehen in diesem Finale im Mai gegen den ersten FC Kaiserslautern. Bis dahin dürfte man auch die Meisterschale schon in die Luft gereckt haben. Auch da dürften keine großen Zweifel bestehen, wer im Mai oder sogar schon früher, jetzt noch im April, die Meisterschale in die Höhe recken wird. Das wird mit 99%iger Wahrscheinlichkeit Bayer Leverkusen sein. Auch im Finale des DFB-Pokals muss man ganz klar sagen, dass Bayer Leverkusen natürlich der riesengroße Favorit ist. Man wird gespannt sein, wie Kaiserslautern dieses Finale angehen wird. Auf jeden Fall sind sie der krasse Außenseiter, und alles andere als ein Pokalsieg von Bayer Leverkusen wäre eine Sensation. Aber wir wissen ja, der Pokal schreibt seine eigenen Gesetze, vielleicht nicht immer, aber sehr oft. Und man kann nie wissen, wie die Sterne sich in diesen Tagen im Mai aneinander reihen werden, sodass es vielleicht günstig steht für den Außenseiter. Das werden wir dann sehen. Aber natürlich ist es ganz klar, dass Bayer Leverkusen der große Favorit ist auf ein Double. So viel also zu den Pokalspielen. Viel mehr gab es leider nicht zu sagen. Es war nicht besonders aufregend, wie schon erwähnt. Es waren halt zwei Mannschaften da, die einfach besser waren als ihre Gegner. Und deswegen haben wir relativ einseitige Halbfinals gesehen. Ja, dann wollen wir dann den Ausblick wagen auf den 28. Spieltag der Bundesliga. Der beginnt ja morgen schon wieder. Ja, morgen ist schon wieder Freitag. Es ist schon wieder Bundesliga angesagt, und an diesem Freitagabend gibt es ein sehr interessantes Spiel, und zwar Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen. Die Eintracht bräuchte schon noch ein paar Punkte, um Platz 6 endgültig abzusichern. Es sind nur 5 Punkte Vorsprung aktuell, und da wäre ein Sieg gegen Werder Bremen natürlich eine perfekte Vorlage für Eintracht Frankfurt. Allerdings fällt es einem in diesen Tagen, Wochen und Monaten wirklich schwer, die Eintracht einzuschätzen. Mal hui, mal pfui, mal ein Mittelding. Man hat sich immer noch nicht so richtig gefunden als Mannschaft, und es wird wohl auch diese Saison nicht mehr zu einem fulminanten, wie soll ich das jetzt sagen, Auftritt der Eintracht kommen. Dafür ist vieles noch zu statisch, vieles noch nicht eingespielt. Da hat Dino Topmöller, das haben wir so oft schon erwähnt, noch genug Arbeit. Jetzt gilt es halt eben, diesen 6. Platz zu verteidigen gegen die Eintracht. Und dass die Chancen gut stehen, liegt an allererster Linie, glaube ich, aber auch an Werder Bremen, die in den letzten Wochen nicht mehr wirklich überzeugt haben, kaum noch ein Spiel gewinnen, kaum noch Tore machen und eventuell ein dankbarer Gegner für die Eintracht sein werden. Man muss natürlich schon sagen, dass man bei Werder Bremen gemerkt hat, dass da ein Knick gekommen ist nach dieser tollen Rückrundenstart, wo man Spiele am Stück gewonnen hat und sich bis auf Platz 7 vorgearbeitet hatte. Und seitdem kommt eigentlich von Werder Bremen da nicht mehr sehr viel. Man merkt, dass die Motivation auch nicht mehr so ganz da ist, dass es dem Ende entgegengeht, was die Saison betrifft. Und irgendwie kriegt es Ole Werner nicht mehr hin, die Mannschaft in der Form zu motivieren, um auch mal wieder richtig guten Fußball zu zeigen. Auch das 0:2 gegen Wolfsburg war ein ernüchternder Auftritt und deswegen würde ich schon sagen, dass die Eintracht natürlich Favorit in diesem Heimspiel morgen Abend ist und ich denke auch, dass wenn bei Werder Bremen jetzt nichts Großartiges passiert, ja, dass die Eintracht dieses Spiel vielleicht nicht klar, aber auf jeden Fall doch gewinnen wird. Also wenn ich mich festlegen muss, dann sage ich, Eintracht Frankfurt gewinnt zu Hause gegen Werder Bremen und holt wichtige 3 Punkte, um den 6. Platz am Ende in der Bundesliga verteidigen zu können. Der Samstagnachmittag steht im Zeichen des Abstiegskampfs, ganz klar. 2 Abstiegskracher um 15.30 Uhr. Der erste FSV Mainz 05 empfängt zu Hause Darmstadt 98. Ja, und alles andere als ein Sieg wird Darmstadt 98 nicht weiterhelfen. Es ist mehr oder weniger schon das Spiel der letzten Chance. Wenn die Darmstädter dieses Spiel nochmal gewinnen sollten in Mainz, punkten sollen, ein Punkt reicht nicht, für beide nicht. Also beide müssen siegen, sagen wir es ganz klar und deutlich. Und Darmstadt noch ein bisschen mehr als der FSV Mainz 05, weil die Darmstädter, die sind 6 Punkte von Platz 16 weg. Es wäre nochmal eine Möglichkeit heranzukommen bis auf 3 Punkte. Aber es könnte dann aber auch sein, dass dann plötzlich da am Abend, am Samstagabend 9 Punkte Rückstand liegen. Und dann denke ich, dürfte der Abstieg für Darmstadt endgültig besiegelt sein. Es ist das Spiel der allerletzten Chance für die Lilien. Die müssen da alles reinhauen, raushauen in Mainz und alles versuchen, auf 3 Punkte zu gehen. Allerdings das Gleiche gilt natürlich auch für Mainz 05. Mit einem Sieg würde man Platz 16 auf jeden Fall schon mal untermauern. Und da kann man immer noch darauf hoffen, dass Bochum in Köln nicht gewinnt, weil dann wird es auch nochmal brenzlig für die Bochumer, was Platz 15 betrifft. Und deswegen sind diese Spiele so interessant. Also Mainz sollte dieses Heimspiel unbedingt gegen Darmstadt 98 gewinnen. Wenn ich mich festlegen müsste, würde ich das auch so sagen, weil die letzten Wochen haben die Mainzer gezeigt, dass sie mehr drauf haben als nur Platz 16. Gut, das 0:0 gegen Leipzig letzte Woche in der Red Bull Arena oder wie sie auch immer heißen mag, die Leipziger Arena, Entschuldigung jetzt dafür, da ist natürlich dieses 0:0 Gold wert gewesen, obwohl man eigentlich chancenlos war, trotzdem einen Punkt geholt hat. Umso mehr wäre es also jetzt für die Mainzer quasi schon fast vorentscheidend, dieses Spiel gegen Darmstadt 98 zu gewinnen und vielleicht, je nachdem wie es in Köln ausgeht, nochmal heranzukommen. Also ich gehe auch ehrlich gesagt davon aus, wenn man sieht, was Bo Henriksen aus Mainz gezaubert nochmal hat jetzt in dieser Situation, in der sie sind. Natürlich jetzt nicht total überragend, aber stark genug, um nochmal so richtig, richtig an den Klassenerhalt rangehen zu können. Und ich denke, dass Mainz dieses Heimspiel gegen Darmstadt 98 gewinnt. Tut mir leid, liebe Lilie, nimm mir das nicht übel, aber ich denke, zu Hause wird Mainz diese 3 Punkte dann machen. Was ich jetzt gerade gesagt habe für Darmstadt und für Mainz, das gilt genauso in dem nächsten Knaller zwischen Köln und dem VfL Bochum. Der erste FC Köln, das sage ich ganz klar, muss zu Hause gegen Bochum unbedingt gewinnen. Auch da wird es sonst eng, wenn nämlich, sagen wir mal, die Kölner tatsächlich verlieren sollten und Mainz gewinnt, dann sind die Mainzer auch schon wieder 4 Punkte weg und dann wird es eng mit dem Klassenerhalt für den FC. Das ist also jetzt die Riesenchance, jetzt diese 3 Punkte gegen Bochum zu holen und auch nochmal so richtig einzugreifen ins Geschäft, und zwar in Richtung Klassenerhalt, und zwar fester Klassenerhalt ohne Relegation. Aber dazu braucht es einen Sieg gegen den VfL Bochum. Und die Bochumer, die werden mächtig unter Druck stehen. Vor allem auch, weil sie es letzte Woche verpasst haben, gegen Darmstadt wichtige 3 Punkte zu holen. Eine 2:0-Führung haben sie hergegeben. Auch das könnte ein Fingerzeig sein, dass bei den Bochumern aktuell die Nerven auch ein bisschen blank liegen und das wird ein sehr, sehr, sehr wichtiges Spiel auch für die Bochumer in Köln. Verlieren quasi schon verboten, weil dann wären die Bochumer wieder mittendrin um den direkten Klassenerhalt, weil Köln liegt ja aktuell auf Platz 17 und stellen wir uns einfach mal vor, Mainz gewinnt, Köln gewinnt, dann wird es für Bochum sehr, sehr eng werden, weil dann haben sie nur noch 3 Punkte Vorsprung auf Mainz, 4 Punkte Vorsprung auf
Köln. Und deswegen, liebe Bochumer, es wäre an der Zeit, eine Reaktion zu zeigen. Und es wäre wichtig, in Köln zumindest nicht zu verlieren. Ich sage ganz ehrlich, dass ich mir vorstellen kann, so wie der FC auch in den letzten Wochen aufgetreten ist, dass die Kölner versuchen werden, diese Chance beim Schopf zu nehmen. Und deswegen gehe ich davon aus, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, der FC ist schon länger in dieser Situation. Er weiß, worum es geht. Die Bochumer konnten sich eine gute lange Zeit sehr sicher fühlen, jetzt nicht mehr. Und ich könnte mir vorstellen, dass der FC die besseren Nerven hat und am Ende die 3 Punkte in Köln bleiben und so der Abstiegskampf nochmal so richtig Feuer fangen wird. Davon gehe ich auf jeden Fall aus. Also ich würde sagen, Mainz gewinnt gegen Darmstadt und Köln gewinnt gegen Bochum und dann ist da unten mal wieder so richtig Feuer unterm Dach. Auch eine interessante Partie am Samstag um 15.30 Uhr. Der Meister in Spe, Bayer Leverkusen, tritt beim 1. FC Union Berlin an. Die Berliner zeigen sich in den letzten Wochen, wie schon öfters erwähnt, sehr verbessert. Und in Heimspielen ist den Eisernen einiges zuzutrauen, wenn nicht sogar alles. Ob es jetzt einen Sieg gegen Bayer Leverkusen geben wird, das kann ich jetzt irgendwie so nicht direkt sagen. Bayer Leverkusen hat auch auswärts immer wieder seine Stärke demonstriert. Sie sind nicht umsonst seit knapp 40 Spielen sind sie jetzt unbesiegt in Pflichtspielen. Und es wird nicht leicht für Bayer Leverkusen beim 1. FC Union Berlin. Es wird eine haarige Angelegenheit, aber von denen hat Bayer Leverkusen auch einige schon gehabt und sie am Ende immer wieder gelöst. Und auch wenn ich schon denke, dass es ein spannendes Spiel werden könnte, denke ich, dass Bayer Leverkusen am Ende wieder ganz, ganz knapp vorne liegen wird. Und deswegen tippe ich auch in diesem Spiel auf einen weiteren Erfolg von Bayer Leverkusen. Also auf jeden Fall wird Leverkusen nicht verlieren. Ich würde also sagen, wenn Union Berlin alles bringt, was es kann, ist ein Unentschieden drin. Ansonsten gewinnt dieses Spiel Bayer Leverkusen. Das ist zumindest jetzt mal meine Meinung. Dann SC Freiburg gegen RB Leipzig ist für die Freiburger nochmal ein richtig wichtiges Spiel, in der Hoffnung, den Abstand auf Platz 6 nochmal verkürzen zu können. Und da kommt Leipzig nicht ganz unrecht. Die Leipziger auch letzte Woche wieder mit ihrem großen Manko in dieser Saison, nämlich dem Umwandeln von Torchancen in Tore. Diese Inkonsequenz, die Leipziger fast in jedem Spiel oder sehr häufig zeigen, vor allem jetzt auf die Spitze getrieben, letzte Woche im Heimspiel gegen Mainz, quasi endlos Chancen und kein einziger Treffer. Die Mainzer wissen, glaube ich, immer noch nicht, wie sie mit einem Punkt aus Leipzig entkommen konnten. Aber das spricht Bände über RB Leipzig diese Saison. Zu oft werden Chancen nicht genutzt, zu oft kommt es dann zu überflüssigen Punktverlusten und natürlich ein Rückstand auf Platz 4, der jetzt 3 Punkte ist. Und das wird für die Leipziger jetzt auch kein Spaziergang da in Freiburg. Die Freiburger sind gut drauf, auch mit dem Wechsel von Christian Streich, der zwar feststeht, aber da kam kein Bruch in die Mannschaft. Es wird ganz normal weitergearbeitet. Und ich glaube, dass die Freiburger schon eine gute Chance haben, dieses Heimspiel gegen RB Leipzig erfolgreich zu gestalten. Also ich würde da nicht auf einen Sieg von RB Leipzig tippen, ganz ehrlich gesagt. Auch wenn dieser natürlich im Bereich des Möglichen ist. Aber mit dem Gesehenen und das, was RB in den letzten Wochen so gezeigt hat, das war immer so schwankend, vor allem auch in der, wie schon gesagt, im Ausnutzen der Torchancen war das oft schwach und deswegen würde ich sagen, Leipzig gewinnt dieses Spiel nicht. Es gibt ein Unentschieden oder eventuell sogar ein Heimsieg für den SC Freiburg, der wie gesagt ja auch nochmal angreifen will, was Platz 6 betrifft. Dann kommen wir zum 1. FC Heidenheim. Da wird Bayern München zu Gast sein, es wird ein großer Feiertag sein in Heidenheim, es wird natürlich ein rauschender Fußballnachmittag werden, so oder so. Bayern München kommt ja nicht ganz so häufig, aber was die Heidenheimer sich ja schon verdient haben, ist, dass es dieses Spiel auch in der nächsten Saison mit großer Wahrscheinlichkeit wiedergeben wird und deswegen sollten die Heidenheimer dieses Spiel gegen die Bayern einfach genießen. Ob sie jetzt was holen, glaube ich eher nicht. Ich denke schon, dass die Bayern sich auch wieder rehabilitieren möchten für dieses sehr schwache Spiel, diese Pleite gegen Borussia Dortmund. Und deswegen würde ich sagen, dass die Bayern das Spiel einigermaßen klar gewinnen werden und Platz 2 dann auch verteidigen werden. Dann haben wir natürlich den absoluten Kracher am Abend um 18.30 Uhr trifft Borussia Dortmund auf den VfB Stuttgart
Und das wird ein sehr, sehr, sehr interessantes Spiel werden. Für die Stuttgarter geht es weiterhin darum, die Champions League zu verteidigen. Die Dortmunder wollen den Platz festigen und da wird einiges los sein. Die Borussia hat gut gespielt gegen Bayern München in der letzten Woche, auch wenn die Bayern da einigermaßen von der Rolle waren. Aber trotzdem muss man das dann nutzen und das hat man Borussia Dortmund, das muss man so ehrlich auch sagen, hat man den Dortmundern nicht unbedingt zugetraut gehabt, dass sie eine Chance hätten in München und siehe da, sie gewinnen dieses Spiel mit 2-0. Natürlich wird dann gesagt, ja, aber die Bayern waren schwach und hier und da und dies und jenes. Und egal, ob die Bayern stark oder schwach waren, man muss sie immer noch besiegen und das haben die Dortmunder gemacht. Sie standen in der Abwehr sehr, sehr gut. Da waren Hummels und Schlotterbeck waren überragend. Die Bayern waren in dem Bereich alles andere als überragend und deswegen hat Borussia Dortmund, wie ich es auch schon berichtet hatte und wie ich auch in meiner Meinung geschrieben habe, dieses Spiel verdient gewonnen. Wie geht das jetzt im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart? Nun, das Problem bleibt weiterhin, dass der BVB eine riesige Wundertüte ist und dass man nie weiß, was man richtig bekommt. Bekommt man den BVB wie jetzt gegen die Bayern? Bekommt man den BVB, wie man ihn oft in dieser Saison gesehen hat, mit einer guten ersten Halbzeit und danach kommt nicht mehr viel? Auf jeden Fall wird es kein leichtes Spiel werden für die Borussia. Der VfB Stuttgart ist weiterhin gut in Form, auch wenn man natürlich letzte Woche gegen Heidenheim ein 2-0 verspielt hat, dann plötzlich zurücklag, am Ende froh sein konnte, überhaupt einen Punkt geholt zu haben. Aber man weiß auch, dass die Stuttgarter so eine Leistung über 90 Minuten durchziehen können. Wenn ihnen das in Dortmund gelingt, dann stehen die Chancen gar nicht mal so schlecht. Alles in allem würde ich die Borussia auch zu Hause weiterhin nicht unterschätzen. Sie werden mit Sicherheit kein überragendes Spiel bringen. Das bin ich mir fast schon sicher, weil das in dieser Saison halt das Spiel von Borussia Dortmund ist. Aber es wird sehr eng werden. Mein Gefühl ist, dass es eher zu einem Unentschieden kommen könnte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, im Moment habe ich sogar ganz leichte Tendenz pro Borussia Dortmund vielleicht sogar. Aber das muss man sehen. Der VfB Stuttgart kommt immerhin auch mit einem sehr starken Sturm, mit Gerassi in Topform, mit Undav in Topform. Man hat gesehen, Angelo Stiller ist gut drauf, Enzo Mio ist gut drauf. Gut, dann muss man die 30 Minuten natürlich ausklammern gegen Heidenheim, dieser Totalausfall, dieses Einschlafen, aber dann doch wieder das zeitige Aufwachen, um wenigstens noch den Punkt zu retten. Ja, sehe ich jetzt wirklich da eine kleine Tendenz. Also ich bin ganz ehrlich, ich sehe da eher ein Unentschieden und der Rest fällt mir wirklich schwer. Dass es vielleicht auch einen Sieger geben wird, ich kann mich nicht darauf festlegen. Ich bin ganz ehrlich, ich setze hier auf ein Unentschieden. Für den Rest ist es mir dann doch ein bisschen zu ausgeglichen, auch vor allem, wenn man die Reaktion von Borussia Dortmund gegen die Bayern gesehen. Und wenn man gesehen hat, wie Borussia Dortmund trotzdem Punkte sammelt, wenn sie auch nicht so toll spielen, da geht immer was. Natürlich, wir haben zwei Spiele gehabt, wo der VfB Stuttgart die Dortmunder vielleicht nicht vom Resultat her, aber spielerisch komplett auseinandergenommen hat. Und auch da kann man sagen, oder muss man sagen, die Borussia ist gewarnt und ich glaube nicht, dass sie sich das zu Hause nochmal geschehen lassen. Ich denke, das wird ein Unentschieden werden. Ich hoffe auf jeden Fall auf ein rasantes Spiel. Dann gucken wir rein in den Sonntag. Da gibt es die TSG Hoffenheim gegen den FC Augsburg. Da geht es eigentlich in dieser Partie nicht mehr um alles und nicht mehr ganz so viel. In Augsburg hat man vielleicht immer noch ein Auge auf diesen sechsten Platz, der ja nur 5 Punkte weg ist. Aber ist das jetzt realistisch, in Augsburg international zu denken? Ja, ich weiß es nicht so ganz genau. Die TSG Hoffenheim, da kann man schon fast sagen, da geht es nicht mehr so um ganz schrecklich viel. Sie sind im Mittelfeld auf Platz 9 mit einem Riesenvorsprung auf die Abstiegszone und auch schon aber 8 Punkte Rückstand auf Platz 6, sodass man sagen kann, dass es da für die TSG nicht mehr um ganz so viel gehen wird. Die Augsburger sollte man trotzdem nicht unterschätzen, weil plötzlich könnten sie dann doch nochmal ganz nah an die Eintracht ranrücken, wenn sie zum Beispiel in Hoffenheim gewinnen würden und die Eintracht verlieren würde. Aber das sind Sachen, über die unterhalten wir uns, wenn es mal soweit ist. Aber ich denke, dass Hoffenheim dieses Heimspiel gegen Augsburg gewinnen wird und dieser Lauf von 6 Spielen ohne Niederlage bei Augsburg beendet werden wird. Dramatisch ist das nicht. Die Augsburger haben diese Saison bisher schon mehr erreicht, als sie sich überhaupt vorgenommen hatten. Und von daher, ja, werde ich auf einen Sieg von der TSG Hoffenheim dann auch tippen. Ja, Wolfsburg gegen Borussia Mönchengladbach. Ja, was soll man sagen? Da gab es den positiven Trainereffekt mit Ralf Hasenhüttl und einem 2:0-Sieg in Bremen, der überzeugend war. Von der spielerischen Klasse her natürlich jetzt auch wieder nicht überragend, aber die Wolfsburger haben sich anders präsentiert, waren in Überzahl. Nachher hatten sie selbst wieder durch Lacroix, der rote Karten sammelte, wie andere Abziehbilder. Und ja, deswegen muss man sagen, dass sich die Wolfsburger scheinbar unter Ralf Hasenhüttl in die richtige Richtung entwickeln, was man von Borussia Mönchengladbach gar nicht behaupten kann. Es ist immer wieder ein Auf und Ab. Letzte Woche gab es dann sogar Auflösungserscheinungen in der zweiten Halbzeit gegen den SC Freiburg, wo überhaupt nichts mehr passierte. Und genau das hat man da bei der Borussia dann viel zu oft auch schon in dieser Saison gesehen. Ich erinnere immer wieder gerne oder ungerne daran, an dieses Heimspiel gegen Darmstadt 98, dieses unsägliche 0:0. Und solche Leistungen hat man von Borussia Mönchengladbach in dieser Saison relativ häufig gesehen. Und ja, an sich 8 Punkte Vorsprung auf Mainz, auf den Relegationsplatz. Das scheint noch viel, aber würde man jetzt in Wolfsburg verlieren und die unten gewinnen, dann könnte man auch in Gladbach vielleicht nochmal ein bisschen das Zittern bekommen. Also für mich ist auf jeden Fall klar, dass der VfL Wolfsburg Favorit ist in diesem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Und ich sage auch ganz ehrlich, ich gehe klar davon aus, dass Wolfsburg gegen Gladbach gewinnen wird und es für die Gladbacher in den nächsten Wochen vielleicht, je nachdem, wie die anderen halt spielen, auch tabellarisch nochmal ungemütlich werden könnte, weil die Möglichkeit besteht, nochmal ganz unten rein zu geraten. Ganz unrealistisch ist das nicht. Und wenn man, wie schon erwähnt, die Borussia in den letzten Wochen gesehen hat, dann ist das auch nicht unbedingt auszuschließen. Ja, soweit also jetzt auch mein Ausblick auf den Spieltag. Und wir werden dann sehen, was dann eingetroffen ist und was nicht. Eins ist auf jeden Fall sicher, dass Bayer Leverkusen die Spitze weiter übernehmen wird. Dann bleibt es interessant zu beobachten, wann denn die Meisterschaft dann schlussendlich entschieden ist. Die Champions League Plätze, da ist es weiterhin auch interessant. Die Bayern sollten sicher durch sein, obwohl sie auch noch ein bisschen was tun müssen, um zumindest Vizemeister zu werden, weil sie haben immerhin Stuttgart nur 3 Punkte hinter sich. Gut, Borussia Dortmund jetzt mit 7 Punkten, ob die nochmal um Platz 2 eingreifen, das weiß ich nicht. Auch ist das nur eine tabellarische Spielerei, Prestige-Sache, weil Platz 2, 3 und 4 berechtigen zur Champions League und allein das interessiert diese Mannschaften, die da stehen, nämlich die direkte Qualifikation für die Champions League und nicht das Abrutschen vielleicht noch auf Platz 5, obwohl dieser Platz ja eventuell auch sogar noch zur Champions League reichen sollte oder könnte. Darauf möchte sich natürlich niemand verlassen, deswegen werden diese vier Mannschaften, Bayern, Stuttgart, Dortmund, Leipzig, alles versuchen, so schnell wie möglich die Champions League abzusichern oder zu verteidigen, wobei Leipzig dann halt in der Herausfordererrolle ist und eben deswegen auch nur auf Platz 5 liegt, weil sie einfach zu viele Punkte liegen lassen. Man kann gespannt sein. Eintracht Frankfurt könnte mit einem Sieg, wie gesagt, gegen Werder Bremen Platz 6 dann fast schon sicher machen, egal was dann dahinter passiert. Ja, es wird auf jeden Fall wieder ein sehr spannendes Wochenende werden und da freuen wir uns auf jeden Fall auf diese Spiele, die da anstehen. Anstehen tut auch der 28. Spieltag der zweiten Bundesliga. Auch da möchte ich kurz drauf eingehen und mal gucken hier, wie es da aussieht, was wir da alles erwarten können. Am Freitagabend Paderborn gegen Hertha und Hansa Rostock gegen den SVW in Wiesbaden. Da könnte es für die Wiesbadener nochmal wichtig werden, je nachdem, wie es nach unten geht. Dieses wichtige Heimspiel für Hansa Rostock gegen WN Wiesbaden im Abstiegskampf für die Kogge. Es wird eng, aber man muss dann diese Spiele wie eben gegen WN Wiesbaden auch mal gewinnen. Denn den Hamburger SV geht das ja sowieso, wenn die Hamburger irgendeine Chance noch haben wollen auf den Aufstieg in die Bundesliga, muss dieses Spiel am Samstag gegen Kaiserslautern unbedingt gewonnen werden, um im Rennen zu bleiben um Platz 3. Holstein Kiel könnte einen weiteren Schritt in Nürnberg gehen, aber geschenkt wird das den Kielern mit Sicherheit nicht. Auch die Nürnberger wollen vor eigenem Publikum gut aussehen. Das wird nicht so einfach für Holstein Kiel, aber sie sind auf Platz 2 und dementsprechend haben sie auch einen gewissen Druck, auch nochmal das zu verteidigen, obwohl der Vorsprung ja auch mittlerweile auf Platz 3 einigermaßen bequem ist. Das kann man schon sagen bei 6 Punkten Vorsprung. Ja, dann gibt es ein weiteres Spiel, wo der Klassenerhalt eine Rolle spielt, vielleicht aber auch mehr für die Magdeburger, die in Elversberg gefordert sein werden. Der Tabellenführer St. Pauli trifft auf den Karlsruher SC und zwar auswärts. Das wird keine leichte Aufgabe für den FC St. Pauli. Bei einem Sieg könnte man dann wirklich schon eigentlich gratulieren zum Aufstieg in die Bundesliga. Der Sonntag wird auch nochmal interessant werden für die Mannschaften, die auch noch im Rennen um Platz 3 sind oder vielleicht sogar noch um mehr, man weiß es ja nicht. Fortuna Düsseldorf hat da ein Spiel, das sie eigentlich gewinnen sollten und auch müssten, wenn sie diesen dritten Platz verteidigen wollen oder noch vielleicht ein bisschen mehr haben wollen, muss man gegen Eintracht Braunschweig gewinnen. Einfach wird das nicht. Die Eintracht kämpft um den Klassenerhalt und zwar wie ein Löwe und das wird für die Fortuna nicht einfach. Auch für Hannover wird es wichtig sein, zu gewinnen, das Heimspiel gegen FC Schalke 04. Und da sehe ich die Hannoveraner auf einem guten Weg. Der FC Schalke ist ein Punktelieferant auswärts. Das muss man so brutal sagen. Bei den Schalkern läuft auswärts überhaupt rein gar nichts. Sie sind weiterhin Abstiegsgefahr. Das könnte sie gefährlich machen. Trotzdem sehe ich Hannover in diesem Heimspiel mit Vorteilen. Vor allem auch eben mit diesem Ausblick auf Platz 3. Nun, man wird sehen. Ich traue den Schalkern da nicht sehr viel zu. Wie gesagt, die Auswärtsbilanz ist einfach nur erschreckend. Dann ein Spiel, wo man sagen kann, dass es eigentlich nicht mehr um so viel geht. Der VfL Osnabrück dürfte sich kaum noch Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen. Es ist zu viel. 8 Punkte auf Platz 16 beziehungsweise 9 Punkte auf Platz 15. Das ist nach 28 Spielen oder 27 Spieltagen zu wenig, um noch groß Hoffnung zu haben. Greuther Fürth hat auch nicht mehr viele Chancen, nochmal oben an Platz 3 ranzukommen. Da fehlen 7 Punkte. Das ist also ein Spiel, wo es eher um nichts großartig geht. Sei es denn vielleicht eine allerletzte Chance für Osnabrück. Man wird es sehen. Ja, auch also ein kleiner Ausblick auf die zweite Bundesliga, die auch weiterhin viel Spannung verspricht, sei es was Platz 2, 3 oder auch die Relegationsplätze, die Abstiegsplätze geht. Da ist wirklich was los, da ist was geboten und wir können uns auf dieses Wochenende richtig freuen. So ihr Lieben, das war der Fußballkommentator Spezial für diese Woche mit all diesen Ausblicken, mit diesen Rückblicken. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch jetzt schon mal von hier aus, vom Podcast her, ein schönes Wochenende. Wir hören uns Anfang nächster Woche wieder. Ansonsten natürlich der Blog, der Live-Ticker wird zum Einsatz kommen. Wir haben also noch jede Menge Zeit, die wir gemeinsam verbringen können. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wie gesagt, wünsche schon mal jetzt auch schon heute am Donnerstag ein schönes Wochenende. Euer Fußballkommentator. Ciao!